Die Bindungserfahrung, die ich mache mit meinen Eltern, ist sozusagen die Blaupause, die ich dann über alle anderen Bindungen und Beziehungen drüber lege, weil das ist das, wie ich es gelernt habe.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit Bindungsstilen. Sie sind nämlich der Grund für unser Verhalten in Partnerschaften. Nähe zulassen, Vertrauen aufbauen und sich binden sollte ja ganz selbstverständlich sein, ist aber für viele eine echte Herausforderung. Warum reagieren wir denn in Beziehungen so unterschiedlich? Schuld daran ist eben unser Bindungsstil. Er wird in der Kindheit geprägt und beeinflusst, wie wir im Erwachsenenalter lieben, streiten und mit Nähe umgehen. Ich spreche gleich mit der Psychotherapeutin Judith Heitzer darüber, was hinter den verschiedenen Bindungsstilen steckt und was sie über uns verraten. Zuvor gibt's noch ein paar Fakten, die gut zu wissen sind. Das Thema Bindungsstile kommt einem momentan verstärkt auf Social Media unter, ist aber nichts Neues. Die Einteilung in 4 Bindungstypen, wir hören gleich davon, basiert auf der Bindungstheorie von John Bowlby. Der Psychoanalytiker befasste sich bereits in den 50er Jahren mit dem Bindungsverhalten von Menschen. Er kam zu dem Ergebnis, dass der Bindungsstil bereits durch die Beziehung eines Säuglings zu dessen Bezugspersonen geprägt wird. Kinder sind schließlich in den ersten Jahren voll auf die Zuwendung und Fürsorge der Eltern angewiesen. Erfahrungen, die wir bereits in der frühen Kindheit machen, können demnach auch später die Bindung in einer Partnerschaft beeinflussen. Liebe Judith, ich darf dich herzlich begrüßen.
Hallo.
Vielen Dank, dass du mich ein weiteres Mal in deine Praxis eingeladen hast.
Sehr schön, dass du da bist.
Wir reden heute über den Bindungsstil und was der über uns verrät. Es gibt verschiedene Typen. Du wirst uns alles ganz genau erklären und auch, wie es dazu kommt und was das in Beziehungen bedeutet.
Sehr gern. Davor ist mir nur wichtig, was vorauszuschicken. Und zwar, wir werden heute sehr viel über die Rolle von Eltern sprechen und welche Auswirkungen unsere frühen Bindungserfahrungen haben. Und das soll nicht rüberkommen als eine Form von Elternbashing oder irgendwas in der Art, weil die Gründe dafür, weshalb Eltern nicht das geben können, was die Kinder brauchen, die können ganz unterschiedlichster Natur sein. Und es können emotionale Probleme sein, die sehr vereinnahmend sind. Die Eltern können selber traumatisiert sein, sie können Krankheiten haben und so weiter. Die allermeisten Eltern tun das allerbeste, was sie tun können. Aber sie leben eben auch oft mit den Folgen ihrer eigenen Bindungserfahrungen und Defizite. Mhm. Genau, das ist mir einfach nur wichtig, sowas vorauszuschicken.
Sehr gut, also können wir da mal beruhigen.
Genau, im besten Fall.
Was ist denn jetzt ein Bindungsstil ganz genau?
Ja, ein Bindungsstil ist sowas wie ein inneres Arbeitsmodell für Beziehungen. Wir wissen, dass Erfahrungen, die wir wiederholt machen, dadurch entstehen sehr starke neuronale Netzwerke im Gehirn. Und besonders die Erfahrungen in unseren ersten Lebensjahren, die prägen sich sehr tief in unser Nervensystem ein. Und Bindungserfahrungen, also die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen oder vor allem eben mit unseren Bindungspersonen, Mama und Papa sind da meistens Bindungsperson Nummer 1 und 2, das sind tatsächlich mit die stärksten Prägungen. Und aufgrund von diesen Prägungen entscheiden wir dann, ob Nähe sich für uns sicher oder gefährlich anfühlt. Also Bindungsstil ist damit eine Bezeichnung für ein nicht bewusstes, also niemand von uns weiß im Normalfall, das ist mein Bindungsstil. Das ist ein nicht bewusstes inneres Arbeitsmodell und das steuert unsere inneren oder unsere sozialen Beziehungen. Ja, es hat schon natürlich auch was mit inneren Prozessen zu tun, aber es steuert vor allem damit, wie verhalte ich mich im Kontakt mit anderen.
Und welche Bindungsstile gibt es?
Da unterscheiden wir grob in 3 Unterteilungen. Also das erste ist die sichere Bindung, das sicher gebundene Bindungsstil. Da gibt es so frühere Forschungen, die davon ausgeht, das sind ungefähr 70% von uns. Ich kenne keine Kollegin und keinen Kollegen, die diese Zahl unterschreiben würde. Ja, weil sie doch recht hoch gegriffen ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir so einen hohen Prozentsatz an sicher gebundenen Menschen hätten. Die zweite. Geben
das die Leute selber an.
Da gibt's, also das ist tatsächlich untersucht und erforscht worden, ist aber allerdings schon wieder ein bisschen her, dass diese Zahl entstanden ist. Die zweite Form ist die unsichere Bindung und da haben wir drei verschiedene Untergruppen. Das wäre unsicher vermeidend, da schätzt man so ungefähr 20%. Unsicher ambivalent oder ängstlich ambivalent, das wären so 10% ungefähr. Und die dritte Variante bei der unsicheren Bindung ist die desorganisierte Bindung. Da geht man so zwischen 5% und 10% aus. Und die dritte Form ist dann schon die Bindungsstörung. Also das wären 3-5%. Da sind wir dann schon im Bereich der Psychopathologien unterwegs.
Wir gehen auf die einzelnen Bindungsstile noch genauer ein. Mhm,
gerne.
Noch zuerst möchte ich gerne mal wissen, wie diese Bindungsstile überhaupt entstehen. Und du hast schon davon gesprochen, dass die Kindheit da eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du da auf die einzelnen ein bisschen genauer eingehen.
Gern. Also ganz grundsätzlich, es ist alles eine Frage der Sicherheit. Bindungsstile repräsentieren den Zustand unseres Nervensystems. Und wenn wir mal so schauen, was denn das Erste ist, was wir tun, wenn wir auf die Welt kommen, wir schreien. Ja, also wir stoßen einen Bindungsschrei aus und wenn wir da schon reden könnten, dann wäre das wahrscheinlich sowas wie, ist da jemand? Dadurch, dass wir so dermaßen biologische Frühgeburten sind, sind wir einfach über mehrere Jahre nicht überlebensfähig alleine. Und damit ist ganz klar, Bindung ist Leben und Bindung ist auch Überleben. Und das weiß ich auch schon als ganz kleines Kind, dass ich ohne meine Bindungspersonen nicht überleben kann. Und deshalb ist Bindung nicht nur was Emotionales, sondern es ist tatsächlich auch ein biologischer Mechanismus. Also da ist quasi in unseren Zellen drinnen, dass wir in Bindung gehen, dass wir Bindung brauchen. Und Kinder tun alles, um diese Bindung zu sichern, weil sie so existenziell ist für sie.
Wie entsteht jetzt so eine sichere Bindung? Was muss dafür getan werden?
Ja, bei einer sicheren Bindung wird die Bindungssuche des Kindes verlässlich erwidert. Und alle Eltern wissen, dass das oft gar nicht so leicht ist. Wenn ein Kind sicher gebunden ist, erfährt es durch die erwachsene Person Koregulation. Beispiel, das Kind hat zum Beispiel Angst vor dem Gewitter. Und das heißt, das kindliche Nervensystem ist in dem Moment übererregt. Das heißt, es gerät in Stress, es hat Angst. Und als Kind kann ich mich noch nicht selber regulieren. Also ich kann mich noch nicht selber beruhigen. Das ist eine Frage der Gehirnentwicklung auch.
Da reden wir jetzt von welchem Alter?
Da reden wir von Anfang an. Ja, also im besten Fall lernt ein Kind durch die Koregulierung dann im Laufe der Zeit, sich auch selber zu regulieren. Die Koregulation funktioniert dann, wenn die Bindungsperson, Mama oder Papa wahrscheinlich, in der Lage sind, ruhig zu bleiben und das Kind zu beruhigen und zu trösten. Und dann lernt das Kind, wie ihm aus diesem Zustand wieder herausgeholfen wird, wo es Stress hat und wo es Angst hat. Und wie gesagt, im Laufe der Zeit, das ist ein großes Geschenk, das Eltern ihren Kindern geben, entsteht durch die Koregulation die Fähigkeit zur Selbstregulation. Und das macht ganz schöne Dinge mit uns. Da entwickelt sich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein durch diese Erfahrung von Koregulation, durch die Erfahrung, dass verlässlich jemand für mich da und ansprechbar. Das heißt, ich kann mich leichter im Leben positionieren, ich kann meine Potenziale ausschöpfen, ich kann mutig sein, mir was zutrauen, mich auch zeigen. Wenn Kinder verlässlich reale Sicherheit empfinden, dann reden wir von Urvertrauen, das da grundgelegt ist. Und das ist ja die optimale Bedingung zum sich selber entspannt entwickeln. Also da bleibt alle Kapazität übrig für die eigenen Entwicklungsprozesse. Und ich lerne als Kind auch, dass die Welt ein guter Ort ist. Also die Welt ist ein freundlicher Ort. Ich kann Menschen grundsätzlich vertrauen. Sowas ist ideal zum neugierig Welt entdecken. Und was auch dazu kommt bei der sicheren Bindung, das ist einfach eine hohe Form von Resilienz. Das heißt, wie gut bin ich in der Lage, Herausforderungen zu meistern, mit Stress, mit Scheitern, mit Misserfolgen etc. umzugehen. Alles das hängt tatsächlich auch sehr stark mit der Bindung zusammen und in dem Fall mit einer sicheren Bindung.
Mich noch interessiert, was das dann für Beziehungen bedeutet.
Sichere Bindung bedeutet natürlich auch ganz viel, wie in Beziehungen da sein kann. Ja, also zum Beispiel mit einer sicheren Bindung schaffe ich es viel leichter, in schwierigen Gesprächen präsent zu bleiben. Also nicht hochemotional zu werden. Hochemotional werden wir ja dann, also auf gut tirolerisch würde man sagen, das sich reinsteigern. Ja, das wäre immer dann, wenn in mir was in Stress gerät. Also wenn das Bindungssystem zum Beispiel in Stress gerät, dann wäre ich schneller emotional. Oder ich block ab und schalt ab und bin gar nicht mehr erreichbar. Mit einer sicheren Bindung schaffe ich das in Gesprächen viel, viel besser präsent zu bleiben und auch ruhiger zu bleiben. Ich bin weniger getriggert. Ich kann auf Menschen, die ich lieb, zugehen, ohne Vermeidungsverhalten und auch ohne ängstlich zu sein, wenn die sich mal vielleicht zeitlang nicht zurückmelden. Ja. Also wie entspannt bin ich auch in Phasen, wo ich vielleicht eine Nachricht geschrieben habe und ich warte auf die WhatsApp oder auf das SMS retour. Mit unsicherer Bindung gerate ich da manchmal schon in Stress. Auch wenn noch gar nichts passiert ist. Mhm. Sichere Bindung in Beziehung äußert sich ja darin, wie gut es mir oder wie leicht es mir fällt, Grenzen zu setzen. Was ja ganz wichtig ist und eine Voraussetzung ist für Beziehungen. Und zwar Grenzen zu setzen und sie zu halten, ohne die Angst zu haben, dass ich dadurch die Beziehung gefährde. Das haben wir dann vor allem auch beim ängstlichen Bindungsstil. Und es bedeutet an sich einfach ein sicherer, stabiler Partner, eine sichere, stabile Partnerin zu sein. In der Liebe, in der Familie, in Freundschaften.
Dann kommen wir zu den unsicheren Bindungsstilen. Wie entstehen denn die? Wahrscheinlich genau durchs Gegenteil.
Ja, genau. Also wenn wir vielleicht zum unsicher Vermeidenden gehen zu Beginn. Da passiert Folgendes und zwar, Kind wendet sich mit seiner Bindungssuche. Ja, also es hat ein Bedürfnis, wendet sich mit seiner Bindungssuche an die Mama, an den Papa und wird aktiv zurückgewiesen. Das geht durch so Sätze wie, jetzt stell dich nicht so an oder das ist ja nicht so tragisch, reiß dich zusammen, sei nicht lästig. Ja, oder auch dieses immer wieder vertröstet werden auf einen späteren Zeitpunkt. Das heißt, die Bindungssuche des Kindes prallt ab und wird abgeblockt. Das ist die erste Variante, die so eine vermeidende Bindung hineinführt. Die zweite Variante ist, dass die Bindungssuche von dem Kind an den Erwachsenen ins Leere geht. Also es gibt keine Reaktion. Das Kind wird ignoriert. Zum Beispiel passiert das oft, wenn Eltern depressiv sind. Also wo einfach die Kraft gar nicht mehr da ist, auf das Kind zu reagieren. Unter Alkohol oder unter Substanzmitteleinfluss passiert das öfter. Wenn Eltern selber stark dissoziieren, ja, also so gar nicht mehr ganz bei sich selber sind, weil stark unter Stress oder also es gibt viele Gründe, warum Erwachsene einfach sehr mit sich selber beschäftigt sind und dann einfach die Bindungssuche des Kindes nicht erwidern können. Fürs Kind ist das hoch irritierend und es fühlt sich natürlich einfach sehr allein gelassen in dem Moment. Und die dritte Variante, die ich nur dazu sagen möchte, weil sie fast am häufigsten vorkommt, das sind so diese Wenn-Dann-Konstruktionen, die so gerade in Erziehungsmomenten ganz oft entstehen. Das heißt, Kind, Bindungssuche, wendet sich an die Mama oder an den Papa. Und die Bindungssuche wird zwar erwidert, also es gibt eine Reaktion, aber sie wird mit einer Forderung verknüpft an das Kind. Also Forderung, es gibt eine Bedingung für die Zuneigung und für die Aufmerksamkeit. Das hört sich dann manchmal so an, erst wenn du deine Hausübungen gemacht hast oder erst wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast oder erst wenn du XY getan hast, die nächste gute Note schreibst, dann gehe ich auf deine Forderung ein. Also das Kind lernt in dem Moment, für Liebe muss ich arbeiten. Sie wird mir nicht einfach so geschenkt.
Man muss Leistung erbringen.
Ich muss was leisten, ja. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Bedürfnis einfach nur so, weil ich dieses Bedürfnis habe, erfüllt wird. Ich muss was dafür tun, ich muss dafür arbeiten. Und da entstehen dann leider so Glaubenssätze für das Kind, die wir mitnehmen ins Erwachsenenalter. Ich bin nur dann willkommen mit meinen Bedürfnissen, wenn ich dafür etwas tue. Oder noch gravierender, ich habe nur dann eine Existenzberechtigung, wenn. Deswegen ist es so spannend, immer wieder die Bindungsstile dann mit reinzubringen, wenn Menschen kommen und sagen, ich stehe immer wieder vor dem gleichen Problem oder vor der gleichen Situation. Ja. Und Leistung, Perfektionismus führt ganz, also das ist ganz oft einfach ein Symptom dafür, dass ich da einfach was gelernt habe in meiner frühen Kindheit. Weil der gemeinsame Nenner von all diesen drei Varianten ist, dass das Kind mit der Bindungssuche überwiegend unversorgt bleibt. Und es bleibt dann auch auf seinen Empfindungen sitzen, weil ein Bedürfnis erzeugt ja einem Kind eine Stress, eine Spannung. Ja, es braucht ja gerade was. Ja. Und wenn ich dann lerne, ich kann damit nicht andocken. ich kriege keine Resonanz oder ich krieg sogar Zurückweisung oder ich muss zuerst dafür was tun. Also ich habe dann noch einmal mehr Stress in der Situation. Ich kann meine Bindungssuche also nicht gut platzieren. Dann findet auch keine Koregulation statt. Also das Kind bleibt mit seinem Stress alleine. Und da gehen wir dann ja später noch ein bisschen genauer drauf ein, das Kind gerät innerlich in eine Isolation.
Wie verhält sich jetzt jemand mit vermeidendem Bindungsstil?
So diese innere Überzeugung, ich kann nur mir selber vertrauen, ich mache es besser selber. Sonst werde ich zurückgewiesen oder bestraft oder ich laufe ins Leere und den Schmerz möchte ich mir ersparen. Das nehme ich mit in alle anderen weiteren Beziehungen. Weil die Bindungserfahrung, die ich mache mit meinen Eltern, ist sozusagen die Blaupause, die ich dann über alle anderen Bindungen und Beziehungen drüber lege. Weil das ist das, wie ich es gelernt habe. Beim vermeidenden Bindungsstil kann ich unterm Strich sagen, das Bindungssystem des Kindes hat resigniert, es hat aufgegeben, es wird sozusagen deaktiviert. Und das ist natürlich schon eine Hypothek für Beziehungsfähigkeit. Weil das äußert sich dann später in so einem, also es ist ja eine Form von Selbstschutz. Und das äußert sich oft in dem Versuch, sich dadurch unverletzbar zu machen, indem ich eher Panzer im Kontakt.
Keine Nähe zulasse.
Ganz genau, ganz genau. Tu mich sehr schwer mit Nähe, ganz schwer mit emotionaler Intensität. Das sind dann meistens die Fluchtmomente, also wo die Stressreaktion des Flüchtens dann tatsächlich greift. Und manchmal ist es sogar wirklich das totale Vermeiden von engeren Bindungen. Das sind so die einsame Wölfin-Strategie. Oder auch durch die Angst, zurückgewiesen zu werden, die Strategie zu fahren, ich verlasse dich, bevor du mich verlässt.
Dann haben wir vorab schon gesprochen, deswegen kenne ich mich jetzt so gut aus, dass es auch den ängstlich ambivalenten Bindungsstil gibt. Der gehört auch zu den unsicheren Bindungsstilen. Vielleicht kannst du da noch einmal genauer drauf eingehen, wie der entsteht.
Also wie bei der sicheren Bindung gibt es beim ängstlich ambivalenten liebevolle Verbindung, wo die Bindungsperson präsent und für das Kind zugänglich ist. Aber, und das ist dann der Unterschied, warum es keine sichere Bindung werden kann, das ist nicht immer so. Also das ist nicht verlässlich so. Das ist ein bisschen wie ein Wackelkontakt. Weil die Bindungsperson, die Mama, der Papa, ist in einer gewissen Art und Weise in ihrer emotionalen und vielleicht auch in der körperlichen Verfügbarkeit und Zugänglichkeit unzuverlässig. Zum Beispiel geht es in Stresssituationen manchmal auf das Kind ein, manchmal aber auch nicht. Oder sie ist sehr angespannt, ängstlich, kontrollierend. Und also Überbehütung und Ängstlichkeit ist keine Sicherheit fürs Kind. Ja, also da versucht eigentlich die erwachsene Person für sich die Sicherheit herzustellen, weil sie so viel Angst hat in dem Moment. Aber für Kind bedeutet das, meine Mama ist oder mein Papa ist eigentlich ständig im Stress und hat immer Angst um mich. Und das signalisiert keine Sicherheit fürs Kind. Die dritte Variante ist, die Mama oder Papa ist tatsächlich häufig einfach abwesend, also außer Haus und damit gar nicht greifbar. Für das Kind bedeutet es, manchmal verschwindet meine liebevolle, zugewandte Mama oder mein liebevoll zugewandter Papa. Und ich weiß dann immer, wie ich sie erreichen kann. Und das macht mir Angst. Also fürs Kind ist das hochnoterzeugend, ganz viel Stress im kleinen Nervensystem. Und dadurch meldet sich das Kind oft immer früher, weil das Bindungssystem überaktiviert wird. Ja, also es versucht immer früher irgendwie eine Form von Sicherheit für sich herzustellen. Es fängt an, sich übermäßig auf die Bindungsperson auszurichten, also der nachzugehen sozusagen. Und die Frage ist immer, wo ist die Sicherheit? Wo ist die Person, die eigentlich liebevoll ist? Wo ist die hingegangen? Ja, also gerade wenn der Kind nur ganz klein ist, wo ist denn jetzt die Mama hingegangen oder der Papa hingegangen, wo ich andocken kann und die für mich da ist? Und das, was daran unter anderem so fatal ist, ist, dass das Kind einfach durch diesen Fokus nach außen den Kontakt zu sich selber anfangen zu verlieren. Also die gesamte Feinfühligkeit, die ganze Wahrnehmung, alle Sinne, alle Energie ist auf das Gegenüber ausgerichtet. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das ist auch so ein Konnex, wo so ein Bindungsstil auch was mit Hochsensibilität dann zu tun haben kann, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ja, diese starke Wahrnehmungsfokussierung nach außen, alles beobachten, alles wahrnehmen, an kleinsten Mimik- und Gestikfaktoren für mich selber als Kind versuchen rauszufinden, kann ich gerade andocken, kann ich mein Bedürfnis jetzt platzieren oder ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, weil Papa ist gestresst.
Ist es dann für die spätere Beziehung dann auch so, dass der Fokus dann so extrem stark auf das Gegenüber gerichtet ist, auf den Partner?
Ganz genau. Ganz genau. Also das äußert sich genau in dem und unter anderem. Und es ist natürlich dann für einen Partner oder eine Partnerin auch schwierig, oft damit dann umzugehen, ja, mit diesem ganz starken Fokus. Weil es entwickelt sich so eine ganz hohe Bereitschaft, in Beziehungen sich aufzugeben. Und das, was du gerade ansprichst, das ist auch dieses Klammern oft. Ja, also dass Konflikte, Bindungsunterbrechungen, die werden als ganz hochstressig erlebt. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne Verena König zitieren, die auch viel über Bindungsstile im Konnex mit Trauma auch schon publiziert hat, die gesagt hat, wer nicht allein sein kann, hat zu viel Alleinsein erlebt. Und das äußert sich dann eben ganz oft in dieser Bedürftigkeit und in diesem Klammern. Und was auch noch sehr deutlich wird, wie sich da der ängstliche Bindungsstil dann in Beziehungen verwirklicht, das ist diese Überverantwortung für die Beziehung. Dieses Gefühl, ich bin für die Beziehung verantwortlich. Und wenn ich mich nur gut genug anstrenge, wenn ich nur den anderen stabilisiere und immer für Harmonie sorge, ja, dann kann ich mich sicher fühlen. Aber eben dieses, ich muss was dafür tun, ich kann nicht sicher sein, dass das von sich aus passiert, dass mir das geschenkt wird, das zeigt sich dann unter anderem so im Beziehungssystem. Und dass es sehr schwer ist für ängstlich gebundene Menschen, eigene Bedürfnisse in der Beziehung wirklich klar zu formulieren und die auch einzufordern. Weil das für sie auf Kosten der Harmonie geht, weil das für sie echt ein Risiko darstellt. Weil sie die Erfahrung eben zu oft gemacht haben, dass sie nicht andocken haben können, dass es keine positive Resonanz gab. Und dann entsteht so die Überzeugung, ich kann nur dann mein Bedürfnis anbringen, wenn ich hundertprozentig sicher sein kann, dass mein Partner, meine Partnerin jetzt positiv reagiert. Und wann habe ich eine hundertprozentige Sicherheit auf eine positive Reaktion?
Dann gibt es noch einen unsicheren Bindungsstil, den desorganisierten.
Genau, der desorganisierte Bindungsstil. Bei dem könnte man sagen, der vereint die Schwierigkeiten der beiden anderen in sehr ausgeprägter Form. Also das sind, da geht es um Bindungspersonen, die widersprüchliche, verunsichernde, aggressive Botschaften vermitteln. Also da ist die Bindung geprägt durch Gewalt, durch Vernachlässigung, durch Willkür und Unvorhersehbarkeit. Also das Kind kriegt ganz oft Doppelbotschaften. Also ich hab dich lieb, aber ich behandle dich schlecht. Ich hab dich lieb, aber ich mach dir Angst. Ich hab dich lieb, aber ich ignoriere dich. Und oder auch so dieses, ich lache heute und morgen bin ich wütend drüber. Und das sind einfach ganz hochgradig irritierende Botschaften für Kinder, die mit dieser Ambivalenz natürlich überhaupt nicht umgehen können. Das ist im Erwachsenenalter noch sehr schwer. Und das Kind ist völlig verwirrt und weiß gar nicht, wie es sich richtig verhalten kann. Und also das sind oft narzisstisch auch schwer gestörte Bindungspersonen, die keine emotionale Bindung aufbauen können zum Kind. Das Kind hat Angst vor der Bindungsperson und erlebt damit natürlich ganz hoch stressvolle, ambivalente Bedürfnisse auch im Inneren, weil man könnte so ausdrücken, ich habe Angst vor dir, aber ich brauche dich. Mhm. Und als Kinder, das Kind lebt ja oft dann auch mit der Person in einem Haushalt. Also es
ist ja auch abhängig. Ja.
Und genau, und ist so abhängig. Es ist einfach total abhängig. Und von von jemandem, den man als Täter wahrnimmt, ja, und von der, wo Gewalt passiert, also auch emotionale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt und im schlimmsten Fall sexualisierte Gewalt, gleichzeitig abhängig zu sein, das ist ein unlösbares Dilemma. Für Erwachsene und für Kinder natürlich umso mehr. Und dadurch entsteht auch das Gefühl, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist und dass man Menschen nicht trauen kann.
Eine gesunde Beziehung ist dann also wahrscheinlich nur schwer möglich, oder? Im späteren
Alter. Sehr, sehr schwer. Sehr schwer möglich. Ja. Also, wer desorganisiert gebunden ist, erlebt ganz intensive innere Verunsicherung. Selbstwert, stabiles Selbstgefühl kann gar nicht entwickelt werden. Und es gibt wenig Orientierung hinsichtlich Beziehung. Deswegen sagt man desorganisiert, ja, weil es gibt kein tragfähiges Arbeitsmodell für Beziehung. Der Kompass ist defekt. Also es gibt einerseits dieses natürliche Bindungsbedürfnis, das, wie gesagt, in unseren Zellen quasi biologisch ja auch verankert ist. Also der natürliche Impuls ist immer da und gleichzeitig steigt aber der Selbstschutz auf die Bremse, weil es ja Angst vor der Gefahr hat, die die Bindungsperson, die schadet, empfindet. Und das zeigt sich in Beziehungen oder im Bindungsverhalten in so Widersprüchen wie komm her, geh weg. Mhm. Und das kann von einer Sekunde auf die andere switchen. Und das ist für die Betroffenen selber ganz, ganz schwierig und für Partner und Partnerinnen fast unmöglich, das auf Dauer auszuhalten.
Wie erkenne ich denn jetzt selbst, welchen Bindungsstil ich habe? Es ist immer leicht, über andere zu urteilen, aber wenn es um einen selber geht,
stimmt,
erkennt man es nicht so gut.
Genau. Also bei anderen ist es viel leichter, das zu beobachten. Ja. Ja, bei sich selber natürlich auch, also eine gute Selbstbeobachtung. Im besten Fall einfach auch was lesen darüber und einfach mal so selber zu schauen, okay, wie würde ich mich da einordnen? Welche Bindungserfahrungen habe ich denn gemacht? Und wie schaut es denn also momentan in meinem sozialen Netzwerk aus? Ja, das ist so das eine. Und gegebenenfalls würde ich tatsächlich auch dazu raten, um das einordnen zu können, eben weil es oft nicht ganz so einfach ist, ja, das eine vom anderen dann auch zu unterscheiden, gegebenenfalls dann auch professionell unterstützen lassen und schauen, okay, wie ist das bei mir? Ja.
Aber du hast gesagt, man soll auf die vergangenen Bindungen oder auf den Freundeskreis vielleicht auch und auf die Beziehungen schauen. Welche typischen Konflikte entstehen denn, wenn da unterschiedliche Bindungsstile aufeinanderprallen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass so toxische Dynamiken im Erwachsenenalter Fortsetzung oder Reinszenierung sind von der eigenen Kindheit. Und der Klassiker sozusagen ist ein Match aus vermeidend und ängstlich ambivalent. Ich finde es ja toll, dass Bindungsstile jetzt einfach ein Thema sind. Ja, also dass man sieht viel dazu auf Instagram und so weiter. Und das ist meistens so das, was am meisten Aufmerksamkeit kriegt, weil da halt einfach natürlich, sagen wir mal, Brösel entstehen in diesem Match oder in der Kombination. Weil die Dynamik ist so, dass die Person mit dem vermeidenden Bindungsstil tatsächlich, und das ist ganz spannend am Anfang, die können schon sehr zugewandt sein und auch sehr, sehr aktiv sein. Also da kann also was wie Lovebombing am Anfang entstehen. Und das ist im Gegensatz zum Narzissten, ist das nicht absichtlich, ja, sondern das ist tatsächlich aus der Emotion heraus. Dann gehen die aber auf Abstand in dem Moment, wo Nähe droht oder wo Nähe passiert ist. Und dann kann dieses Silent Treatment, ja, plötzliche Abbrüche, Ghosting und Partnerhopping, also das wäre so das eine. Die haben dann Beziehungen, die gehen maximal 3-4 Jahre. Das ist so das Äußerste, dann gibt's Abbruch und Next One. Weil es dann zu sehr an die Bindungsthemen geht. Bei den ängstlich Ambivalenten besteht die Gefahr zur Eifersucht sehr, sehr stark. Also dieses Vereinnahmende, recht hohe Bedürftigkeit, Besitzansprüche, wo man sich dann kontrolliert fühlt zum Beispiel auch. Ja, das kann dann manchmal in dieses emotionale Erpressen hineingehen. Und wenn wir diesen Klassiker jetzt vielleicht nochmal so durcharbeiten, ja, wie man das ja recht oft unterkommt in der Praxis. Ich mache es jetzt einmal ganz stereotyp. Ja, sie ist ängstlich, er ist vermeidend. Ich sage gleich dazu, ich habe genauso auch Frauen, die vermeidend sind und Männer, die einen ängstlichen Bindungsstil haben. Ja. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sie ist mit einem ängstlichen Bindungsstil, er mit einem vermeidenden Bindungsstil unterwegs, dann ist anfangs in der Werbephase er oft der Aktivere und ist recht anhänglich und investiert, während sie zurückhaltender und vorsichtiger ist und sich das einfach mal erst so ein bisschen anschaut. Dann gibt es eine Phase, wo es gut läuft, wo das recht ausgeglichen ist zwischen beiden. Da passiert Bindung und es entsteht Nähe. Und dann kriegt er einen Stress. Ja, weil die Nähe wird dann schnell zu viel, weil bedrohlich, also gelernt, ja, was passiert, wenn man nahe kommt, wenn wirklich Bindung passiert, wenn man emotional wirklich hängt an der anderen Person. Und aufgrund dessen beginnt er dann sich zurückzuziehen. Und dieser Rückzug aktiviert ihr Bindungssystem. Das heißt, sie wird gestresst, das Ängstliche kommt zum Tragen, ja, und sie fängt an, die Nähe einzufordern. Also da werden so das, wo ist denn der liebevolle, tolle Mann? Ja, von vorher. Wo ist der hin? Und sie fordert den natürlich zurück. Und der Fokus ist dann nur noch auf den Beziehungserhalt, was so eine Spirale nach unten ist. Und Ganz oft ist es so, dass er dann die Beziehung beendet, also sich immer mehr zurückzieht, weil es ihm zu viel ist, weil die Nähe bedrohlich ist und gefährlich und riskant. Und er beendet dann die Beziehung, im besten Fall dann schon noch über ein Gespräch. Viel passiert ja jetzt einfach über Ghosting. Mhm. Also die Beziehung ist dann beendet und bei ihm erzeugt das als allererstes Erleichterung, weil die bedrohliche Nähe ist weg. Und aufgrund von dieser Erleichterung kann dann die Sehnsucht nach Bindung wieder gespürt werden. Und dann sucht er sich entweder eine neue Partnerin oder versucht, die alte Beziehung zu reaktivieren.
Aha.
Und das Spiel geht von vorne los. Mhm. Und das ist natürlich für beide Partner total ermüdend. Interessant ist auch, dass das zweite Beziehungsjahr da so ein kritischer Punkt ist, weil die Bindungsstile kommen nach circa einem Jahr raus.
Wenn die Verliebtheitsphase vorbei ist.
Genau, also man sagt ja oft, Honeymoon is over. Nach einem Jahr kommen die Beziehungsmuster in die Beziehung rein und vor allem in Stresssituationen. Also wenn irgendwas ist, wo was Stress erzeugt in der Bindung, in der Beziehung, dann kommen die Bindungsstile raus.
Ist der Bindungsstil, wenn ich jetzt draufgekommen bin, ich bin der ängstliche Beziehungstyp und möchte gern was ändern, damit ich eben nicht immer auf die Vermeider reinfalle zum Beispiel.
Ja.
Kann ich da was ändern?
Ja, also die gute Nachricht ist tatsächlich, dass die Fähigkeit zur sicheren Bindung ist in jedem und in jeder von uns angelegt und wartet sozusagen ein Leben lang darauf, sich entfalten zu dürfen. Also das ist die gute Nachricht. Ja, wir können daran was verändern. Die zweite Nachricht ist, es ist ein bisschen Arbeit. Also es geht nicht von selber.
Mhm.
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen Arbeit.
Es geht nicht von heute auf morgen?
Nein, das wäre auch, wenn wir uns das überlegen, wie früh das entstanden ist und wie was für solide, also gerade diese frühen, sehr stabilen Prägungen, die in diesem sehr weichen und formbaren Nervensystem, wenn ich es jetzt so sagen darf, entstehen, die sind einfach sehr solide. Und es geht um Bindung, also es geht um Überleben. Also ich muss mein Nervensystem da schon attraktivere, sicherere Alternative anbieten können, damit es von diesem Überlebensmodus auslässt. Ja, und das braucht ein bisschen Zeit. Das ist möglich, aber es braucht ein bisschen Zeit.
Und zum Abschluss, was hilft denn konkret, um sicherer zu bitten?
Ja, da kann ich tatsächlich direkt anschließen an meinen letzten Satz. Ich würde drei Dinge empfehlen. Das erste ist, wir haben über Koregulation gesprochen und über Selbstregulation. Und auch sowas kann man nachholen und nachlernen. Und zwar, indem wir das Nervensystem und den Körper in den Heilungsprozess mit einbeziehen. Das ist vor allem bei Bindungsverletzungen immens wichtig. Also die Sprache meines eigenen Nervensystems zu lernen. Wann gerate ich unter Stress? Wie äußert sich das bei mir? Ja, das ist so Übererregung. Angst macht einfach total Stress in unserem System, egal wie alt wir sind. Und wie kann ich da Sicherheit schaffen im Hier und Jetzt? Also das ist so ein neugieriges Erforschen meiner inneren Welt und meiner Reaktionen. Das wäre so das Erste, was ich hier empfehle. Das Zweite ist, meine eigenen Strategien und Bindungsmuster mal bewusst anzuschauen. Im besten Fall wertfrei. Ja, also mir dann auch nicht deswegen dann irgendwie durchzugeißeln, sondern einfach mit ganz viel Neugier und Wohlwollen drauf zu schauen, was sind denn vielleicht Triggerpunkte im Kontakt mit anderen? Und wie kann ich selber denn eine sicherere Person werden für andere? Das wäre so das Zweite. Und das Dritte ist, da werden wir nochmal bei der Koregulation, also so diese grundlegende Erfahrung nachholen, die ich früher nicht machen konnte. Also vielleicht damit zu fragen, wer ist denn meine Vertrauensperson Nummer eins im Hier und Heute? Also wen rufst du an, wenn was passiert? Wen rufst du an, wenn ich was Wichtiges erzählen will? Wen rufe ich an nachts um vier, wenn ich Hilfe brauche? Das alles sind korrigierende Erfahrungen. Und wenn ich das Gefühl habe, aufgrund meines Bindungsstils habe ich da noch gar nicht so viele Möglichkeiten, in meinem Netz ja diese korrigierenden Erfahrungen bewusst zu machen. Korrigierende Erfahrung ist auch dann der Job von Therapeutinnen oder gegebenenfalls auch Coaches, dass ich da lernen kann, in einem geschützten Rahmen genau diese Erfahrung zu machen, dass egal in welchem Aggregatzustand ich jetzt hier sitze, dass da ein zugewandtes und sicheres Gegenüber da ist, das mich dann in dem Moment koreguliert. Also das ist eine Erfahrung, die kann ich auch nachholen und nachlernen. Und mit jeder Koregulation steigt dann die Möglichkeit, dass ich das dann auch für mich selber lernen kann. Und in Beziehungen, im Kontakt, in schwierigen Gesprächen vielleicht mit Partner oder Partnerin dann auch präsent bleiben kann, weniger hochemotional wird und Gespräche dann einfach auch konstruktiver stattfinden können.
Ja, vielen Dank, liebe Judith, fürs Gespräch. Jetzt werden wir mal alle in uns gehen und unsere Beziehungen analysieren und reflektieren.
Ja, wunderbar. Viel Spaß dabei und viel Freude.
Danke.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.